herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Als selber Betroffene erzählen wir aus unseren Erfahrungen, was wir erlebt haben, die traurigen Momente, auch mal die lustigen Momente. Und wenn wir nicht weiter wissen oder uns in einem Bereich nicht so gut aus eigener Erfahrung auskennen, dann laden wir uns auch gerne mal einen Gast dazu ein. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, bei der teilweise auch Heiterkeit, die bei uns manchmal herrscht, ist die Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Genau. Alex, das hast du schon ganz richtig gesagt. Also im Prinzip ist zwei Frauen, zwei Brüste, also wir als Hosts dieses Podcasts, die Geschichte zweier Frauen, die die Akuttherapie hinter sich gelassen haben. Was bedeutet das eigentlich? So sehr wir uns bemühen, alle einzuschließen in diese Überschrift Krebs, können wir das gar nicht. Und ein großer Teil, der häufig, ich möchte nicht sagen hinten überfällt, aber so wenig Bühne und Beachtung findet, das sind die metastasierten Patientinnen. Und ich freue mich sehr, dass wir eine sehr, sehr bekannte davon heute zu Gast haben. Eine sehr aktive Bloggerin, eine sehr aktive Patientenaktivistin, eine, die uns hinter die Tür gucken lässt. Also wie ist es eigentlich, das Leben mit metastasiertem Brustkrebs? Und Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Hallo erstmal.
Vielen, vielen Dank für eure liebe Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf bei euch.
Ja, das ist ganz unsere Ehre, Claudia, dich da zu haben. Magst du dich ganz kurz vorstellen für die Menschen, die sicher sehr wenigen, die dich nicht kennen?
Ja, mein Name ist Claudia Altmann-Bosbischek. Ich bin 46, komme aus Wiener Neustadt in Österreich, wie man ja am Akzent hört. Ich habe meine Diagnose 2013 bekommen, nämlich ein Mammakarzinom, das bereits in die Leber und in die Knochen gestreut hat. In die Leber sehr massiv, mein größter Tumor war 4,3 cm, in die Knochen ein wenig. Und das alles auch ohne genetische Vorbelastung und trotz regelmäßiger Vorsorge. Aber es geht alles so schnell und man denkt sich selber einfach nie, dass man irgendwann einmal Krebs bekommt. Und schon gar nicht in jungen Jahren. Ich war damals 38 und das wirft dann natürlich aus der Bahn. Man ist mit Angst, Trauer, Verzweiflung konfrontiert. Und für mich hat damals schon ein kräftezehrender, anhaltender Therapiemarathon begonnen. Das Schlimme war damals, man hat mir eine Durchschnittsüberlebenszeit von 2 Jahren prognostiziert. Und diese ersten 2 Jahre habe ich wirklich aufs Sterben gewartet und habe vor meinem geistigen Auge immer die Kalenderblättchen abgerissen. Aber nach 2 Jahren war ich noch immer da und das war so der Moment, wo ich umgeswitcht habe und habe mir vorgenommen, jetzt konzentriere ich mich aufs Leben und ich sehe den Krebs als meinen Beifahrer. Ich werde ihn nicht mehr los, aber ich will mir von ihm nicht den Steuer greifen lassen, solange das geht. Und ich möchte die Richtung und ich möchte das Tempo vorgeben und so versuche ich ganz einfach, all das Positive im Negativen zu erkennen. Sehe mich als hauptamtliche Managerin meiner Krankheit und habe meinen Fokus im Leben verändert. Möchte jetzt als Brustkrebsaktivistin wahrgenommen werden, bin Pink Ribbon Botschafterin, Patientenvertreterin und Bloggerin. Mein Blog heißt Claudias Cancer Challenge, den gibt es auf Facebook und auf Instagram. Und ich habe in Österreich meine Meta-Mädels initiiert. Das sind Treffen von metastasierten Frauen. Habe den Meta-Ribbon gemeinsam mit der Krebshilfe kreiert.
Das ist ein Ich habe einen. Hat die Claudia mir geschenkt.
Genau. Eine dreifarbige Schleife. Und ich bin auch noch als Moderatorin der Meta-Mädels-Gruppe und der metastasierten Brustkrebs-Österreich-Gruppe im Internet tätig. Und ja, was mache ich sonst noch? Bin beim Ladies Talk Meta aktiv mit dem Think Pink Club und durfte letztens auch wieder bei der YesCon, Yes We Cancer, mit dabei sein. Da habe ich euch beide wieder getroffen. War wunderschön und ich freue mich ganz einfach, ein Gesicht und eine Stimme des metastasierten Brustkrebs zu sein.
Puh! Also, wenn ich da so zuhöre, Claudia, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich glaube, da wird schon jedem Gesunden schlecht, wie viel du eigentlich machst. Und was man nicht vergessen darf, du machst ja parallel auch noch zu diesen ganzen Aktivitäten, bist du ja in der Krebstherapie. Magst du ganz kurz erzählen, wie deine Therapie so zurzeit aussieht oder wie regelmäßig du dahin musst oder vor allem, was das mit dir, also, ne, weil viele Patienten, denen geht es ja auch überhaupt nicht gut in der Therapie, die können sich gar nicht vorstellen, so aktiv zu sein. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren, was du machst und was das mit dir macht.
Also ich habe ja schon jede Menge Therapien hinter mir. Also man kann ja gar nicht mehr sagen, erste Linie, zweite Linie, dritte Linie. Also bei mir heißt es dann schon Later Line. Im Moment bekomme ich einen CDK4/6-Inhibitor mit einer Antihormontherapie. Das soll das Krebswachstum so gut es geht eindämmen. Und dazu bekomme ich noch eine Knochenaufbauspritze alle 3 Monate. Und mit dem kann ich im Moment ganz gut leben. Also das ist wirklich eine der nebenwirkungsärmsten Therapien, die ich bis jetzt bekommen habe. Wirkt schon über 2,5 Jahre sehr gut. Wiewohl man dazu sagen muss, im Moment wurde ein suspekter Herd in meiner Lunge gesehen. Da weiß man nicht ganz, was das ist. Da ist man sich nicht sicher. Da warten wir jetzt noch drauf. Wie verhält er sich in den nächsten Monaten? Da habe ich im Dezember wieder eine Abklärung. Und das ist so das Damoklesschwert, das über mir schwebt. Und ja, da weiß man halt nicht, wie es weitergeht. Aber die Therapie macht natürlich viel mit dir. Ja, also ihr kennt das selber. Antihormontherapie hinterlässt Spuren. CDK4/6-Inhibitor geht sehr aufs Blut. Das heißt, meine Blutwerte sind schlecht, bringt natürlich Müdigkeit, Kopfweh und sonstige Dinge mit sich. Aber das Wichtigste, man kann damit leben. Und mein Leben derzeit ist wirklich okay. Ich hatte schon weitaus schlimmere Therapien.
Weißt du, bei mir klingt immer Folgendes nach. Ne? Also wenn man dich so sieht, du bist so, aber das ist auch eine Typfrage, ne? Völlig unabhängig vom Krebs, würde ich behaupten. Also du bist einfach so ein Strahlefrau, so ein Energiebündel. Ja? Und trotzdem stolpert man natürlich über Dinge, die du sagst. Also das ist sowas wie, du sagst ganz häufig, im Moment. Also im Moment ist es stabil oder im Moment wirkt eine Therapie. Und du sagst Dinge wie, ich habe 2 Jahre gewartet, dass ich sterbe und das ist nicht eingetreten. Ja, und das ist natürlich etwas, wo es wert ist, darüber nachzudenken. Wie schaffst du es, diese schwierigen Themen mit einem Alltag zu füllen, der ja nicht distanziert ist unbedingt von diesem Thema, also wenn man hört, wie engagiert du bist. Wie schafft man so eine Leichtigkeit zu erleben? Wie ist das? Also ich möchte ein Bild von dem Rucksack haben.
Ja, den Rucksack würde ich gerne für dich zusammenfassen. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, wie sich eine metastasierte Brustkrebserkrankung anfühlt. Und du sagst es so schön, es ist ein Rucksack an Belastungen. Also wir werden nie wieder gesund, wir sind unheilbar. Im besten Fall spricht man von chronischer Erkrankung, aber man weiß, was das Ende der chronischen Erkrankung bedeutet. Wir brauchen Dauertherapie bis ans Ende unserer Tage. Wir sind mit Schmerzen und Nebenwirkungen konfrontiert. Wir tragen auch eine sehr, sehr große psychische Belastung. Die meisten von uns können nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen. Viele von uns landen auch in einer Armutsfalle. Wenn du nicht mehr Vollzeit arbeiten kannst, dann gibt es auch weniger Geld. Das alles betrifft nicht nur uns selber, sondern das betrifft auch unser soziales System, unsere Familie, unsere Freunde. Es ist auch für die eine irrsinnige Herausforderung, mit uns umzugehen. Man muss seine Lebensträume einschränken. Man braucht sich keine großen Gedanken machen, was werde ich in 30 Jahren tun. Und man ist, und das ist wirklich die bittere Realität, mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert. Und all das ist ein Rucksack, der sehr, sehr schwer wiegt. Und das ist mir klar und das muss man auch so sagen. Weil Brustkrebs wird oft ein bisschen so als Krebsleid gesehen. Mm. Und das ist er nicht. Ja? Und das ist er ganz besonders nicht, wenn er streut, dann ist er ein sehr bösartiger Krebs. Und da die Balance wiederzufinden, ist einfach schwierig. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich lebe seit 8 Jahren mit meinem Krebs, mit meiner metastasierten Brustkrebserkrankung. Und man kann nicht jeden Tag nur niedergeschlagen, traurig und hoffnungslos sein. Das war ich 2 Jahre lang. Aber dann habe ich wirklich beschlossen, ich versuche mich auf alles Schöne zu konzentrieren. Ich werde alle meine Therapien machen, mache wirklich alles, was mir angeboten wird. Aber ich möchte mich auch noch darauf konzentrieren, was ich noch kann. Und ich möchte noch so viel erleben und ich möchte einfach Spuren hinterlassen. Und das ist mir so wichtig und das ist der Motor, der mich antreibt. Und ja, ich möchte die Zeit, die ich noch habe, auch wenn sie begrenzt ist, für gute, schöne, wertvolle Dinge nutzen. Und das ist mir wichtig.
Du sagst immer so schön, dass du solche Fixsterne, nennst du sie Fixsterne? Was war der Begriff? Fixsterne. Magst du uns darüber erzählen? Weil ich finde, das ist so einen schönen Ansatz. Also, was ist ein Fixstern für dich?
Ich glaube, es braucht unbedingt hell leuchtende Fixsterne am dunklen Krankheitsfirmament, weil es einfach wirklich sehr oft ausweglose Situationen gibt, schwierige Situationen, Therapien, die dich wirklich extrem zurückwerfen, die dich müde machen, die dich mürbe machen. Und da bedarf es einfach dieser Fixsterne und leuchtende Fixsterne sind für mich Reisen. Ich reise sehr, sehr gerne, weil wenn ich reise, dann bleibt meine Krankheit hier in Österreich. Die steigt nicht in den Flieger mit ein und egal wo ich ankomme, bin ich frei und unbeschwert. Und das ist natürlich England. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer England-Fan. Und Fixsterne sind zum Beispiel auch Konzerte. Ich bin ein großer Fan der Pet Shop Boys seit vielen, vielen Jahren.
Pet Shop Boys, das wusste ich nicht.
Ja, die liebe ich heiß und innig. Und das sind so meine Fixsterne und auch Treffen mit meinen Freunden. Also ich bin so gerne mit meinen Freunden unterwegs. Wir versuchen auch immer wieder kleine Trips irgendwo hinzumachen, Städtetrips. Das sind meine Fixsterne. Und wenn ich die am Firmament sehe, dann lässt mich das so manche kräftezehrende Therapie überstehen, weil ich mir denke, und am Ende des Monats geht es vielleicht wieder ins Ausland und am Ende des Monats gibt es vielleicht wieder irgendwo ein Konzert und das ist für mich einfach pure Motivation. Also ein Fixstern ist für mich Motivation.
Und hast du das in der Corona-Zeit, mussten deine Fixsterne ja manchmal vielleicht nicht die Reise zu den Pet Shop Boys sein oder so. Wie hast du das da gemacht?
Es war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es war für mich eine Vollbremsung von 100 auf 0, weil ihr kennt mich, ich habe einen vollen Terminkalender, ich bin sehr viel unterwegs, ich mache gerne Dinge, ich treffe mich gerne mit lieben Menschen, ich versuche für das Thema Brustkrebs Bewusstsein zu schaffen und dann war plötzlich nichts. Und das war für mich so schwierig, weil da gab es keinen Fixstern mehr und ich hatte das Gefühl, das Virus frisst mir ganz wertvolle Lebenszeit. Und jetzt bin ich ohnehin angezählt und jetzt weiß ich, ich habe nicht mehr alle Zeit der Welt und dann kommt dieses Virus daher und frisst mir meine Lebenszeit. Und das war für mich sehr, sehr schwierig und die Hoffnung kam dann erst mit der Impfung. Die Hoffnung, dass es wieder besser wird, wenn sich möglichst viele Menschen dies können impfen lassen.
Ja, ein kontroverses Thema. Also gerade auch aktuell bei steigenden Zahlen ist unsere Message natürlich klar. Also denkt an euch selbst, aber auch an die anderen. Und Fixsterne sind so unfassbar wichtig. Und es gibt einfach Zielgruppen, die wollen geschützt werden, die müssen geschützt werden. Also an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig für viele.
Also genau, ich bin frisch geboostert. Ich gehe mal gutem Beispiel voran.
Und ich wäre am Dienstag geboostert.
Sehr gut.
Claudia, ich würde gerne mit dir, oder wir würden gerne mit dir, nee, wir würden gerne mit dir so ein bisschen in diese Richtung gehen, wie verhält es sich eigentlich im Umgang damit. Also du hattest das eben schon gesagt mit dem sozialen Umfeld. Dazu zählt natürlich nicht nur die Familie oder die engsten Freunde, sondern es zählt vielleicht auch eine Gemeinschaft. Du hattest die Meta-Mädels eben schon angerissen. Und mir zerbricht es immer so ein bisschen das Herz, weil über uns steht natürlich eine Überschrift, die nennt sich Brustkrebs. Und es gibt eine Formation, die ist auch, es gibt dazu Studien und Arbeitsgemeinschaften und es wird gehypt und es wird Glitzer drüber gestreut und die Arme in die Luft gerissen. Es gibt diesen Fachbegriff dafür, das ist das Cancer Survivorship. Ne, also was brauchen Krebspatienten nach der Therapie? Und es ist natürlich auch so, was macht man, wenn man eine Akuttherapie überstanden hat? Also man freut sich natürlich auch öffentlich. Ne? Also, aber was macht das mit euch? Also ich finde, je lauter Cancer Survivor werden mit so einem Survivor-Shipment, desto leiser werden metastasierte Frauen auch oder metastasierte Formationen. Und ich finde das sehr, sehr schade. Und ich glaube, dass wir durch offene Gespräche dem so ein bisschen Transparenz bieten können. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein zu diesem Gespräch. Also was bedeutet, also warum sind wir eben doch nicht eine Einheit Brustkrebspatienten in einem Topf? Ja, also warum formatiert das? Was habt ihr für andere Bedürfnisse oder für andere Themen? Da scheint es ja Unterschiede zu geben.
Du sprichst was sehr Schönes an. Survivorship ist was Grandioses. Jeder möchte zu denen gehören, die es geschafft haben, die wieder gesund sind, die wieder kraftvoll im Leben stehen. Bei uns ist das halt leider anders. Wir haben von Anfang an gewusst, wir werden nie mehr dieses Danach erleben. Wir brauchen uns keine Gedanken darüber machen, was mache ich nach der Brustkrebserkrankung. Wir sind einfach in Dauerschleife. Und wiewohl wir uns natürlich mit jeder freuen, die sagen kann, ich hab's geschafft und ich bin wieder die Alte. Oder auch für jede, die sagen, ja, ich hab's überstanden, aber ich gehe mit Narben aus dieser Krankheit. Und das wird die Mehrzahl sein. Wir freuen uns mit all diesen Frauen, keine Frage. Aber wenn ihr den medialen Scheinwerfer seht, der fällt auf zwei Gruppen. Eben auf die Survivor, die den Kampf gewonnen haben. Und da muss ich gleich dazu sagen, ich mag diese Formulierung gar
auch
nicht,
ja,
den Kampf
nicht
gewinnen. Ja. Aber er wird ja so oft verwendet. Und der mediale Scheinwerfer fällt auch auf jene, die es leider nicht geschafft haben und die leider gehen mussten. Aber es gibt dann noch diese Gruppe dazwischen. Jene Frauen, die Tag für Tag mit einer chronischen Krebserkrankung leben, mit diesem Wissen schlafen gehen und auch wieder aufstehen und dieses Damoklesschwert über sich haben. Und es gibt ganz, ganz wenige Artikel, Bücher und Sonstiges zu diesem Thema. Ich glaube, früher war es so, dass man den dunklen Schleier über diese Gruppe der Metastasierten gebreitet hat und sich gedacht hat, die sterben eh bald. Und da wollen wir jetzt gar nicht so genau hinschauen, weil das ist ein Thema, das uns nicht gefällt. Mittlerweile kann man mit ganz guten Therapien in einigen Fällen doch länger leben. Und deswegen glaube ich, dass unsere Gruppe der Metastasierten, und da spreche ich gar nicht nur von Brustkrebs, immer größer und größer wird. Und ich glaube, es wäre einfach schön, wenn die Öffentlichkeit auch sieht, wie unser Tag ausschaut und wie unser Leben ausschaut und wie wir mit dieser Krankheit leben. Weil das, was wir sehr oft hören, ist, du siehst ja gar nicht krank aus. Kommt jemand mit einem gebrochenen Bein, sagen alle, du bist so arm mit dem gebrochenen Bein und ganz gottfürchterlich. Ja? Aber wenn wir irgendwo hinkommen, denkt sich jeder, na, die kann doch gar nicht so krank sein, die sieht doch ganz gut aus. Und dieses Bild ist auch ein sehr schwieriges, das wir zu vermitteln haben. Denn, und ich glaube, ihr versteht, was ich meine,
ja.
Wenn man an krebskranke Menschen denkt, dann sieht man abgemagerte, glatzköpfige Gestalten vor sich, die schreckliche Übelkeit haben. Aber man denkt nicht an Frauen, die mitten im Leben stehen. Und ich glaube, dieses Bild sollte sich ein bisschen ändern in nächster Zeit. Und ich hoffe darauf, dass wir alle dafür Bewusstsein schaffen können, dass eine Metastasierung sehr oft nicht gleich das Ende bedeutet und dass es sehr wohl noch ein qualitatives Leben mit dieser Erkrankung geben kann. Wiewohl dieses Leben nicht einfach ist, das möchte ich nicht damit sagen. Es ist ein sehr schwieriges Leben mit Krebs. Aber wir können trotzdem noch ganz viele Glücksmomente erleben und in uns aufnehmen und in uns aufsaugen. Und das ist mir ganz einfach wichtig, diesen Gedanken auch hinauszutragen. Und da ist es immer sehr schön, eine Gemeinschaft zu haben. 2013, wie ich erkrankt bin, ist ja jetzt schon einige Zeit her, war ich allein auf weiter Flur mit meiner Erkrankung. Und ich habe mir damals vorgenommen, wenn ich mal die Kraft habe, dann möchte ich andere metastasierte Frauen mit ins Boot holen und möchte mich mit ihnen austauschen. Das hat mir damals so gefehlt, auch weil ich oft das Gefühl hatte, die personifizierte Angst der anderen zu sein. Ja? Mhm. Niemand möchte metastasiert sein. Niemand möchte sich mit diesem Thema konfrontieren, schon gar nicht, wenn man die erste Erkrankung halbwegs gut überstanden hat. Und da ist es so schwierig, diese Anknüpfungspunkte zu finden. Und ich glaube, da gibt es auch dieses Problem mit Survivorship. Mhm. Es gibt einige aus unserer Gruppe, die sehen sich als Survivor, weil sie sagen, ich lebe mit Krebs als chronischer, unheilbarer Krankheit und ich bin deswegen ein Survivor. Wenn du mich fragst, dann sehe ich es nicht so. Also ich sehe mich selber jetzt nicht als Survivor, sondern ich lebe mit dieser Erkrankung und finde einen hoffentlich guten Weg für mich.
Ich finde das eh sehr, ich habe meine Therapie abgeschlossen. Ich würde mich nie als Survivor schreiben. Wahrscheinlich sagst du jetzt so, Mann, Alex, du bist jetzt aber undankbar, du bist doch Survivor. Aber ich weiß nicht,
Das ist ein tiefes inneres Gefühl, ob man sich da dazugehörig fühlt oder nicht. Und ich finde es völlig okay, dass du sagst, für dich passt es nicht. Für mich persönlich passt es auch nicht.
Entschuldigung.
Nee, alles gut, aber es ist ja eben so ein Begriff, der nicht gefühlt wird, sondern der ja von außen gegeben wird. Ne? Mhm. Also wie gesagt, es gibt ja Forschung, Studien und es nennt sich nun mal, das ist der Fachbegriff, Cancer Survivorship. Und ich weiß gar nicht, ob es den Leuten, das ist ja gut, dass wir das hier besprechen, denn auch wir fühlen uns da gar nicht zugehörig zu diesem Begriff, weil es ja auch viel diesen Kampfmythos wieder aufnimmt, ne? Also genau. Kampf und einer hat gewonnen und ist dann der Survivor.
Ja, dieses ganze Kriegsvokabular, das passt nicht.
Ja, und da sind wir einfach auch raus. Und wenn man jetzt noch sagt, liebe Menschen, diese Arbeitsgemeinschaften überlegen, mit welchem Ziel, also welche Zielformulierung hat das? Vielleicht ist es einfach schöner, das Ziel in dieses Vokabular zu führen, denn die Kluft zwischen Frauen, die nicht in einer Akuttherapie sind und Frauen, die lebenslang eine Akuttherapie empfangen müssen, die wird dadurch irgendwie begünstigt, durch solche Vokabularien. Und das ist ja das, was unsere Anknüpfungspunkte so wahnsinnig schwer macht, weil, wie du das sagst, Claudia, ich kann dir nur zustimmen. Also Metastasen sind eine personifizierte Angst. Warum? Weil wir kurativ und palliativ immer noch als so wahnsinnig Hop- oder Top-Begriffe sehen. Ne? Und ihr, wo nicht der Spot drauf war, lebt aber plötzlich den Alltag damit. Also ihr wascht ja auch mal eure Wäsche, ihr macht ja auch noch mal eine Reise. Also natürlich ist es die personifizierte Angst. Das ist ja vollkommen klar, weil auch hier ist es ja nicht gegeben, dass man mit Metastasen noch 20 Jahre leben kann. Mhm. Aber man kann. Ja, und selbst wenn es nur zwei sind, man schöpft das alles raus, ne, und wartet nicht so wie du die erste Zeit ja auf einen Tag X, dann ist es für mich nicht etwas personifiziert Ängstliches, dem man sich abwenden kann, sondern etwas sehr personifiziert Inspirierendes. Ja, also es ist ja eine Lebenshaltung, die nicht in meinem Mikrokosmos stattfindet, weil ich nicht in dieser Situation bin. Es ist einfach sehr, sehr anmaßend. Aber es gibt für mich nichts Mutmachenderes, als zu sehen, dass ein Leben mit Krebs lebenswert ist. Ich habe das in Schritten erlebt, ich habe das gestaltet, aber ihr lebt das schon so lange und ihr seid für euch da. Und das finde ich, also wie gesagt, ne, Metastasen können nicht verharmlost werden, das hast du hier zusammengefasst. Aber man kann auch zeigen, dass es einen Alltag damit gibt, den man selber bestimmen und leben kann und sich Fixsterne machen kann. Und das finde ich so schön. In eurer Gruppe die Meta-Mädels, ihr trefft euch da regelmäßig? Ist es eine lokale Selbsthilfegruppe, nenne ich das, oder ist das antiquiert? Wie seht ihr euch da?
Nein, wir sind nicht lokal. Also wir sind auf ganz Österreich ausgedehnt. Wir haben unsere geschlossene Facebook-Gruppe, wo immer wieder Frauen andocken. Und wir treffen uns auch im Real World, so es Covid zulässt. Und das sind immer ganz, ganz schöne, warme Momente, wenn du jemanden kennenlernst, den du ja schon ein bisschen vorher im Internet abgecheckt hast. Und es ist ein extrem schöner Austausch auf Augenhöhe. Man muss sich nicht lange erklären, das Gegenüber versteht. Dieses Verständnis, dieses wir sitzen alle im selben Bootgefühl, das gibt uns allen wirklich Berge. Und wir haben auch noch zusätzlich medizinische Begleitung. Der Professor Sewelder von der Krebshilfe ist immer für uns da. Dr. Tanja Schneider ist auch immer für uns da, ist Ansprechperson für alles, was Medizinisches betrifft. Wir haben die Doris Kiefhaber, die Geschäftsführerin der Krebshilfe, die alles Organisatorische abwickelt. Und das ist so ein schönes Konzept, wo wir uns mit diesen Frauen an ganz besonderen Plätzen treffen. Nicht irgendwo, sondern wirklich an schönen Plätzen. Wir wollen auch Erlebnisse schaffen. So waren wir zum Beispiel am Donauturm oder wir waren im Palais Coburg. Und wir gestalten das immer als sehr schöne Einladung. Und ich glaube, dass die Frauen, oder so würde ich immer sehen, wirklich mit einem Lächeln rausgehen und sagen, ich bin nicht allein. Und das ist nicht nur ein Slogan von Yes We Can, sondern das ist auch ein Slogan von uns, weil er einfach so wichtig ist und weil er so viel Kraft hat, so viel Strahlkraft hat. Und dieses Ich bin nicht allein Gefühl ist, glaube ich, das ganz Zentrale an den Meta-Mädels. Und ich freue mich ganz einfach immer wieder, wenn jemand neuer andockt, wenn wir jemanden bei der Hand nehmen können, wenn wir jemanden weiterhelfen können, wenn wir auch medizinisch weiterhelfen können, Hilfsangebote vorschlagen können. Wir haben ja schon ein paar alte Häsinnen dabei, die können so viel Erfahrung liefern und ich glaube auch unser Schwarmwissen ist enorm. Wenn jemand sagt, ich bekomme eine neue Therapie, gibt es irgendjemand aus der Runde, der sagt, ja, hatte ich auch schon, pass auf das und das auf und diese und jene Nebenwirkung, der solltest du dich auf jeden Fall auch widmen und schauen, dass du da irgendwelche Mittelchen bekommst, damit du das halbwegs in den Griff bekommst. Und diese Gemeinschaft ist was sehr Schönes und da freue ich mich sehr, dass es gelungen ist, da viele Frauen zusammenzuholen.
Das hört sich wirklich wunderbar an. Also kommt es mir nur so vor oder sind es mehr Frauen, die länger mit metastasiertem Brustkrebs leben? Mhm. Schon, ne? Ich kenne jetzt ein paar, die wirklich jahrelang, 7, 8 Jahre, ne, bei dir sind es jetzt glaube ich 8 Jahre, mit metastasiertem Brustkrebs leben und ich finde, das gibt einfach so viel Hoffnung auch und dass es da eben diesen Weg gibt und diese Gemeinschaft und wie wir eben ganz, ganz richtig gesagt haben, ne, es ist oft und ich würde mal sagen, wenn man spricht, es gibt, du sagst mal, so und so hat die Diagnose bekommen, wenn jetzt über die Berichterstattung, so und so ist daran gestorben und so hat es geschafft. Aber ich glaube, wenn du sagst, es wird nicht über euch berichtet, es wird aber auch nicht von den Leuten berichtet, die in der Therapie stecken. Ich glaube, das ist generell so ein Tabu, dieses Thema Leben mit Krebs. Natürlich, ich will es jetzt nicht vergleichen, das metastasiert und nicht metastasiert, aber ich glaube, es wird einfach dieses Diagnose ist ein Ding, das wird immer erwähnt. Ne? Oh, das war das Schlimmste, der Boden unter den Füßen weg, lalala. Also ohne, dass ich das bagatellisieren möchte oder so. Und dann kommt aber nichts und dann hörst du eigentlich das nächste Mal erst wieder von dieser Person, entweder wenn sie tot ist oder wenn sie sagt, ja, das war eine harte Zeit, aber jetzt bin ich wieder im Leben oder so. Aber irgendwie, oder kommt mir das nur so vor, dass auch von Frauen, die nicht metastasiert sind, über diese Zeit dazwischen, über dieses Leben mit Therapie eigentlich kaum berichtet wird?
Ich glaube, es ist ein sehr privater Teil, wie du mit dieser Zeit umgehst, ja, und ob du dich öffnest, ob du anderen drüber erzählst. Ich glaube, es ist wichtig, auch darüber zu erzählen, wie es einem geht mit Therapie. Und das ist ja auch das, was ich auf meinem Blog mache. Mhm. Ich möchte sehr authentisch, sehr offen, sehr ehrlich erzählen, wie es mir geht. Ich Ich habe viele gute Tage, ihr wisst das, ihr kennt mich, aber ich habe auch schlechte Tage und ich möchte auch über diese schlechten Tage berichten und auch sagen, heute ist ein Tag der Tränen und heute ist ein Tag der Trauer und heute haben wir vielleicht auch wieder eine liebe Freundin verloren. Auch das ist Teil unserer Realität. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute auch wissen, wie sich eine Chemotherapie anfühlt, wie sich eine Angst vor am nächsten Staging anfühlt. Und ich glaube, all das trägt dazu bei, dass wir das Thema Krebs vom Rand der Gesellschaft in die Mitte bringen, dort, wo es hingehört. Und wenn Studien besagen, dass wir in Zukunft, dass in Zukunft jeder Zweite vom Thema Krebs sehr akut betroffen sein wird, dann müssen wir einfach drüber sprechen. Und für mich hat drüber sprechen auch immer diesen Mutmachcharakter. Ja, zu zeigen, es geht nicht nur mir so, es geht auch anderen so. Und ich glaube, dann findet dieser Austausch auch eher statt. Und das ist was Schönes, wenn man einfach sieht, du bist nicht allein, es gibt noch andere und es gibt auch Menschen, die mit einer metastasierten Erkrankung sehr lange leben. Und ich bin sehr glücklich über alle, und die Alex und die Paula, die wissen das, über alle, die über eine Krebstherapie auch schreiben, die drüber bloggen, die drüber sprechen, um zu zeigen, wir sind viele. Und ich glaube, wenn wir da geschlossen gehen, alle Hand in Hand und auch zeigen, dass Krebs ein Thema ist, das junge Menschen betreffen kann und jeden einfach wirklich aus dem Leben rausreißen kann, dann ist schon viel geschehen. Krebs ist einfach nicht nur eine Krankheit, die die Älteren trifft oder nur Menschen trifft, die aus einer Familie kommen, wo es Krebsfälle gab, sondern es kann wirklich einfach jeden treffen. Und je mehr wir drüber sprechen, nicht nur über die Diagnose, sondern auch über den Therapieweg und wie sich das alles anfühlt und wie es ist, alle paar Wochen wieder mal im Krankenhaus zu sein und welche Gedanken damit einhergehen, dann ist viel geschehen und dann tragen wir alle dazu bei, dass Krebs nicht mehr das große Tabuthema ist.
Weißt du, also ich spiele jetzt mal so ganz bewusst mit Bildern. Ne? Mhm. Früher, da habe ich immer gedacht, wenn ich eine lokale Selbsthilfegruppe sehe oder eine regionale oder also eine live vis-à-vis, dann habe ich mir das immer so vorgestellt, wie in den Filmen immer so Sitzungen der anonymen Alkoholiker.
Ja, stimmt. Ich auch.
Also ich habe mir immer vorgestellt, man sitzt in so einem sehr trostlosen Raum in einem Stuhlkreis und jeder stellt sich einmal vor und wird mit bedauert.
Hallo, mein Name ist Claudia. Hallo, Claudia.
Ja, genau. Hallo, Claudia. Dann sagt Claudia, ja, ich bin Krebspatientin und der ganze Raum raunt so.
Oh.
So. Und weißt du, ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sowas mal zu erzählen, weil letztendlich genau so ein Bild, also nicht, dass ich jetzt dachte, das wäre 1:1 so, ja, aber so ein Bild hat mich letztendlich davon abgehalten, in so eine Vis-à-vis-Selbsthilfegruppe zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch so ein bisschen aufweichen. Ich stelle mir das jetzt so vor, oder ich habe es auch von vielen Frauen gehört, dass sie erstmal ein Survivorship sich haben mitreißen lassen, also die Freude natürlich so eine Akuttherapie hinter sich gelassen zu haben, ist erstmal groß und dann kommt eine Ernüchterung, weil die Krankheit doch unberechenbar ist und trotz aller Bemühungen wiederkommt mit einem Rezidiv oder mit einer Metastasierung. Und ich höre von vielen, oder wir hören, ne, wir tauschen uns ja im Kollektiv aus, dass diese Frauen sich häufig sehr, sehr einsam fühlen, weil sie sich nicht mehr dazugehörig fühlen, weil sie Angst haben, mit der Thematik Metastasen anderen die Freude zu nehmen, weil sie denken, sie können sich nicht austauschen, weil sie haben Lebermetastasen, der andere hat es aber in der Lunge und das sei doch trotzdem doch nochmal was ganz anderes. Ich habe das Gefühl, in eurem Kollektiv Metamädels, also wenn sich da was gefunden hat, dann sind die Grenzen gar nicht so groß. Ist das so?
Ja, also, das ist so.
Und ich stelle mir gerade vor, einfach um jemanden da so ein bisschen auch zu ermutigen, weiter den Austausch zu suchen, der ja vielleicht am Anfang auch geholfen hat. Mit was für einem Paket kommen die Menschen zu euch? Also stehen ja nicht die Frauen mit den Speeren, Kampfjubel schreiend an eurer Tür, setzen sich hin und bestellen Orangensaft. Also es sind ja Thematiken, die, wie ist man da aufgehoben? Mit was für Bedürfnissen kommen die Frauen zu euch?
So mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Bandbreite, wo wir helfen können, ist natürlich enorm. Es gibt immer wieder Fragen, die sich die Frauen vielleicht ihrem Onkologen gar nicht zu stellen trauen. Aber in unserer Runde mit dem Professor Sewelder, mit der Dr. Tanja Schneider, ist es so eine gemütliche Runde, wo dann auch ganz viel herausbricht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele Frauen ihre Fragen gar nicht einem Arzt in einem sehr kurzen Arztgespräch, es ist ja immer zu wenig Zeit, so zu stellen trauen. Und wir sitzen wirklich gemütlich beim Essen und dann bei irgendwas Schönem zu trinken und dann bricht vieles heraus. Und dann wird auch einmal drüber gesprochen, dass es finanzielle Nöte gibt. Mhm. Dann wird drüber gesprochen, dass man auch psycho-onkologisch vielleicht arbeiten sollte. Es gibt auch viele Hilfsangebote, die den Frauen ja gar nicht bekannt sind. Es kommen viele zu uns, die die Diagnose erst sehr kurz haben und die noch gar nicht wissen, was gibt's denn da alles. Und die Bandbreite ist groß, aber es muss dir halt jemand sagen, schau dorthin und dort könnt's Hilfe geben und wende dich dahin. Und wir versuchen, die Frauen, die zu uns kommen, wirklich an die Hand zu nehmen, wenn man hört, die Frau, die da kommt, hat Lungenmetastasen, mache ich so, dass ich vielleicht auch 2, 3 andere, von denen ich weiß, die sind auch in der Lunge metastasiert, dazusetze. Und dann entwickelt sich einfach ein gutes Gespräch auf Augenhöhe. Man kann auch über ähnliche Therapien sprechen. Man kann sich über so vieles austauschen und dieser Austausch tut so gut. Und wenn du mich fragst, wie kommen die Frauen kommen meistens ein bisschen ängstlich zu uns, weil sie nicht wissen, was kommt denn da auf sie zu. Viele glauben auch, wir sind ein Trauerverein. Und nein, das sind wir nicht. Das muss ich immer wieder betonen. Das sind wir nicht. Wir weinen zusammen, aber wir lachen auch viel zusammen. Und die Lebensfreude ist auch was uns eint, weil wir einfach wissen, unsere Uhr tickt schneller. Aber es geht einfach um den Austausch, es geht um unsere Erfahrungen, es geht um unser Wissen und es geht auch um dieses Handhalten und einfach da zu sein, zuzuhören und zu verstehen. Und da wollen wir ansetzen und da wollen wir die Türen öffnen für alle, die da noch kommen mögen. Und wir sind einfach froh, wenn neue Patientinnen zu uns stoßen und das Gefühl haben, es kann ihnen bei uns geholfen werden, weil es sagt sich einfach so schön, helfen ist wirklich ein Privileg. Und wenn dann jemand dasteht und sagt, du hast mir wirklich immens weitergeholfen, ist das das schönste Kompliment überhaupt.
Das hört sich so schön an.
Ja, also wie du sagst, gemeinsam auch mal Dinge auszuhalten. Ne? Das ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man in einer metastasierten Situation ist, dass man auch Trost nicht gut aufnehmen kann. Also ich meine, was, ne? Was soll man da drauf reagieren als Umfeld auch? Also es ist auch ein Minenfeld an Dingen, die man falsch machen, oder in Anführungsstrichen falsch, nett gemeint, aber falsch.
Trost ist ein großes Thema. Natürlich würden wir gern selber getröstet werden, umarmt werden, einmal wirklich alles rauslassen können, weinen können. Aber das Schwierige ist, wir haben ja auch ein Umfeld. Mhm. Und wenn wir mal alles rauslassen und weinen und verzweifelt sind, ja, dann stürzen wir ja auch unser Umfeld ein wenig ja, in das tiefe schwarze Loch. Ja, das darf ja nicht vergessen werden. Und viele haben dann das Gefühl, na, ich muss stark sein, auch für meinen Partner, für meine Familie, für meine Eltern, für meine Kinder. Und die lassen es dann gar nicht zu, dass sie sich so öffnen und wirklich sagen, wie es in ihnen ausschaut, wie es ihnen geht. Und deswegen ist eine psycho-onkologische Hilfe von außen so wichtig, wo man auch das alles einmal thematisieren kann, offen aussprechen kann, weil in der eigenen Familie ist es doch oft so, dass es den anderen gut geht, wenn du selber sagst, dass es dir gut geht, auch wenn es nicht so ist.
Das kann ich richtig fühlen, ehrlich gesagt. Also, weil das so nachvollziehbar ist, ne? Also, man möchte ja auch Es gibt ja diese diese Parolen, die man sich selber sagt, um Dinge auch durchzustehen.
Du musst stark sein.
Genau.
Du musst stark
also auch die man
sein,
sich ja, die haben ja ihre Berechtigung, weil es wahrscheinlich auch jemanden mal durch so eine dunkle Phase führt, ne? Dass man einfach sagt, Mensch, jetzt reiß dich bitte zusammen, ne? Wir gehen jetzt trotzdem nochmal zum Arzt und wir nehmen nochmal die Chemo mit und dann schauen wir nochmal, ne? Aber ich glaube, man neigt sehr, sehr schnell dazu, diese Parolen auch so laut zu sagen. Und man wirkt dann ja auch so, als bräuchte man so einen Trost gar nicht. Und da sind wir ja wieder natürlich bei diesem Bild, ne? Also Claudia, die volle Strahlefrau mit einem großen Engagement. Man fragt sich schon natürlich, wie die Monster unter deinem Bett sind.
Paula, das ist ein Mythos. Auch ich habe ganz dunkle Tage und ich habe auch Heultage und mir geht's auch nicht immer gut. Und gewisse Dinge tun mir auch weh und natürlich wäre ich sehr gerne gesund und weiß, ich werde diesen Zustand nie wieder erreichen. Ja? Ich bin schon eine Strahlefrau und das ist nicht aufgesetzt, das bin ich wirklich. Aber ich habe auch dunkle Momente und das muss man auch so sehen. Und ich sage so gern, ein Leben mit Krebs ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja, mal geht es wirklich steil bergauf, du bekommst wieder einen guten Befund, da steht drin Stable Disease und du denkst dir, boah, die Welt gehört heute mir, die Krankheit ist nicht fortgeschritten, alles konnte gestoppt werden, yippie-aye. Aber es wird der Tag wieder kommen, wo schlechte Nachrichten da sind, wo die Krankheit einfach einen Progress zeigt, wo man neue Metastasen vielleicht in anderen Organen hat. Dann rasselt man wieder runter und denkt sich, um Gottes Willen, ich bin wieder im Tal der Tränen. Und das ist halt wirklich so wie bei einer Achterbahn eine Endlosschleife. Es geht einmal wieder ein bisschen bergauf, dann geht es wieder bergab und wieder bergauf und wieder bergab. Und diese Unbeständigkeit ist einfach dieses Schwierige am Leben mit Krebs als chronischer, unheilbarer Krankheit. Man weiß nie, was kommt. Man steht immer ein bisschen auf der Bremse. Es ist einfach schwierig, ja, weil wir können uns einfach nicht darauf verlassen, dass die Therapie wirkt, weil der Tag kommt, wo sie nicht mehr wirkt. Und natürlich haben wir Ängste, natürlich haben wir Kopfkino und dieses Damoklesschwert, das da über uns hängt, ist wirklich ein großes, baumelndes, unheimliches Ding. Ja, das muss man schon so sagen. Also es ist nicht alles wegzustrahlen.
Ich muss da, während du das erzählst, muss ich immer dran denken, du hast ja diese riesengroße Bauchfell-OP gehabt und das ist für mich so ein Bild, ich muss immer, wenn jemand sagt, er hat Bauchfellmetastasen oder ich höre das Wort Bauchfell nur, ich habe immer sofort diese Bilder von dir im Kopf und das war ja auch, korrigier mich, aber das war für dich auch eine sehr dunkle Zeit, oder?
Das war eine ganz dunkle Zeit. Also das Bauchfell befallen zu haben, ist natürlich eine fatale Diagnose, weil ihr wisst es wahrscheinlich, das Bauchfell ist nicht gut durchblutet. Das heißt, jegliche herkömmliche intravenöse Chemo gelangt sehr schlecht ins Bauchfell. Somit muss man sich halt Gedanken darüber machen, was kann man noch tun? Und ich habe einen sehr experimentellen Weg beschritten in Absprache mit meinem Onkologen. Es kann nur bei Menschen gemacht werden, die sehr fit sind, wo das Bauchfell auch nur eine gewisse Struktur aufweist und nur dort und da befallen ist. Also es gibt viele Parameter, ob man operieren kann oder nicht. Ich habe es dann gemacht, weil die Chance, das Risiko doch ein bisschen überhöht hat, ja, also die Chancen waren größer als das Risiko. Es war ein riesiger Eingriff, er hat 9 Stunden gedauert. Ich habe einen großen Schnitt, also ganzer Bauch ist aufgeschnitten, man nennt es Hip-Back und neben dem Rauskratzen des Bauchfells wird dann noch eine warme Chemo in den offenen Bauchraum gegeben. Es ist ein sehr schwieriger Eingriff, ein sehr schmerzhafter Eingriff. Ich bin aber froh, dass ich ihn gemacht habe. Das muss ich rückblickend sagen. Es war schwierig, bin dann im Rollstuhl gelandet, war sehr kraftlos, sehr müde, sehr leer. Aber ich hatte wieder einen Fixstern vor mir. Der Fixstern hat geheißen, 3 Wochen später habe ich einen Urlaub in England bereits gebucht. Und für mich war dann die große Challenge, die große Herausforderung, den auch anzutreten.
Genau, wie bist du da hingekommen? drei Wochen nach.
Viele haben gesagt, du bist verrückt. Ich habe damals zu meinem Professor gesagt, ich möchte in 3 Wochen so fit sein, dass ich nach England fliegen kann. Und er hat zu mir gesagt, das ist eine große Herausforderung, aber wir werden alles dran setzen, dass wir das schaffen. Und da habe ich mir gedacht, das ist der richtige Mann. Den will ich. Von dem möchte ich operiert werden. Und ich habe es wirklich bis 2-3 Tage vorher nicht gewusst, ob ich die Reise antreten kann. Ich bin aber mit einer sehr, sehr lieben Freundin geflogen, die, wo ich immer sage, das ist so mein MacGyver. Die hätte mir dort alles klar gemacht. Und das ganz Tolle war, meine Breastcare-Nurse, die liebe Lisa, ist meine beste Freundin. Und ja, was kann da Besseres passieren, als dass du mit deiner eigenen persönlichen Breastcare-Nurse unterwegs bist. Und wir sind dann zu dritt, wir haben Mädelstrips gemacht, geflogen und es war für mich alles okay. Ich bin dort angekommen und bin gelaufen wie der Duracell-Hase. Und es war wirklich alles ganz wunderbar. Und ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung, das zu schaffen und einfach dann schön zu sehen, dass es wirklich geht. Wiewohl das nicht heißt, dass das jeder so machen muss.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja die Latte ja sehr hoch gesteckt. Also
für mich ganz persönlich war das einfach ein wichtiger Schritt, um wieder zu sehen, ja, es geht. Und so hat, glaube ich, jeder irgendwelche Anreize, irgendein Bonussystem für sich selber, wo er sagt, da belohne ich mich. Und bei mir sind es immer Reisen. Und ich hatte diese Reise schon davor gebucht. Also ich war nicht so wahnsinnig und habe sie erst nach der OP gebucht, sondern die stand schon da. Die stand schon, genau. Und ich habe mir gedacht, ich probiere einfach, ob es klappt. Wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch gut gewesen. Mhm. Aber noch besser natürlich, es hat geklappt und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Also einen neuen Fixstern gesammelt.
Ja.
Einen großen. Claudia, die Zeit galoppiert immer schnell. Wir könnten stundenlang, aber eine Sache würde mich trotzdem noch interessieren. So viel Zeit nehmen wir uns noch, würde ich sagen. So wie du da stehst mit deinem ganzen, mit deiner ganzen Aktivität, auch öffentlich über dunkle Momente zu sprechen, aber auch über mutmachende Momente und diese Stärke, so engagiert in so vielen verschiedenen Krebsprojekten zu sein und am eigenen Beispiel auch Probleme aufzudecken und Missstände eigentlich auch oder Perspektivwechsel anzustoßen. Ich finde das ganz, ganz, ganz groß. Und du bekommst das Feedback ja auch von vielen Frauen, dass du als eine sehr mutmachende Persönlichkeit in der Krebs-Community zu Recht positioniert wirst. Claudia, mich würde interessieren, wer ist dein Mutmacher?
Mein großer Mutmacher ist mein Peter, mein Mann.
An dieser Stelle nochmal Dankeschön. Ohne Peter wäre das heute, hätte das ja nicht geklappt.
Der ist unser Technikexperte, der Peter. Genau, Peter auch für uns.
Technikexperte. Und der Peter ist ganz einfach mein Fels in der Brandung, war immer für mich da, war immer an meiner Seite. Ist mein Lebensmensch, mein Mutmacher und wir haben so viele Abenteuer gemeinsam erlebt und wir haben gesagt, ja, diese Krankheit ist eine Krankheit, die uns beiden betrifft. Ich meine, in erster Linie mich, aber Peter sieht sich auch immer als Co-Betroffener. Und ich bin einfach wirklich dankbar für diesen besten Mann der Welt für mich, der so viel für mich tut und mit dem ich einfach wahnsinnig gerne Zeit verbringe. Und der Peter ist mein großer Mutmacher. Ja, das kann ich wirklich aus tiefstem Herzen sagen. Und ja, ich weiß, dass gerade Krebs eine Krankheit ist, die Beziehungen oft auseinanderreißt, die nicht ganz so gut sind. Aber ich weiß auch, dass Krebs manchmal Beziehungen, die ohnehin schon gut sind, noch ein bisschen besser macht. Und ich bin Gott sei Dank eine der Glücklichen, wo ich sagen kann, unsere Beziehung ist vielleicht noch ein bisschen enger geworden und wir sind immer füreinander da und das macht es einfach aus. Ja, der Peter, das ist mein Mutmacher.
Das merkt man aber auch, muss ich sagen, wenn man euch zwei trifft. Ihr seid immer so eine Einheit und das ist auch so schön, dass du das gesagt hast mit den Beziehungen. Ich meine, ich bin das andere Extrem, aber es ist, glaube ich, so, dass der Krebs ist entweder rückst du enger zusammen oder es bringt dich vielleicht auch auseinander. Ne? Das macht halt sehr viel, so ein Erlebnis. Und gerade auch wenn es metastasiert ist, ist es ja nochmal was anderes. Ne? Also toll, ihr seid ein tolles Team und es ist immer eine absolute Freude. euch zu treffen und zu erleben auch zusammen. Das finde ich wunderschön. Ja, ich nutze die Gelegenheit direkt und sag vielen, vielen, vielen Dank, Claudia. Das ist, ich nehme wieder so viel mit auch aus dieser Folge und es ist jedes Mal wirklich eine absolute Inspiration, dich zu erleben und mit dir zu sprechen. Und wir haben ja auch deine ganzen, ja, also wir verfolgen deine Geschichte ja jetzt auch schon seit, ja, zumindest seit unserer Diagnose 2017 oder kurz danach. Also das sind ja auch, ist auch schon eine ganze Weile. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich was mit dir zu tun habe und noch mehr, wenn wir uns dann wirklich sehen. Und ich sage einfach mal, vielleicht sehen wir uns ja mal in England. Das wäre jetzt nochmal was, oder? Ist ja auch mein Herz schlägt ja auch immer so für England. Deswegen, ich glaube, deswegen fühlen wir uns auch so nah, oder weil meine Verwandtschaft ja auch aus Wiener Neustadt kommt. Irgendwie so ist, vielleicht sehen wir uns da oder in England.
Schön,
oder
schön, wie
ich
sich der einfach, Kreis schließt.
Auf bald, sage ich einfach mal, Claudia. Und vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke euch zwei großartigen, mutigen Vorzeigefrauen für alles, was ihr mit eurem Podcast schon geschaffen habt. Also ihr seid wirklich fantastisch. Ein großes Dankeschön dafür. Und bitte macht weiter so.
Ein Gruß geht noch raus an die Meta-Mädels. Also
ja, bitte.
Macht weiter so, versteckt euch nicht. Zeigt den Menschen, genau, zeigt den Menschen, was ist, ihr seid nicht die personifizierte Angst, sondern eine ganz, ganz große Inspiration. Und gut, dass ihr füreinander da seid und danke, dass ihr für uns auch da seid.
Vielen, vielen Dank. Und ich kann auch nur sagen, danke bei allen, die mich so eng begleiten, meinem Peter, meinen Eltern, meinen Freunden. Ja, ich glaube, man braucht diese persönliche Taskforce an seiner Seite, damit man Leben mit Krebs wirklich auch mit Leben erfüllen kann.
Ein schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Macht es gut und wie sagt man? Tschüss und Baba.
Tschüss und Baba.
Genau.
Tschüss, ihr Lieben.
Ciao.